Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Konferenzschaltung der LEONI AG, Ergebnisse Q2 2013. Zu Ihrer Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich das Wort an Dr. Klaus übergeben. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren. Ich darf Sie gemeinsam mit meinem Kollegen Herrn Dieter Belet begrüßen zu unserer Medientelefonkonferenz zum zweiten Quartal 2013 der LEONI AG. Zum Konzern ist zunächst anzumerken, dass wir insgesamt im zweiten Quartal eine positive Entwicklung nach dem doch etwas verhaltenen Start im Geschäftsjahr beobachten konnten. Wir sind in Summe über das erste Halbjahr im Umsatz leicht über Plan. Der Ausblick für das Gesamtjahr, den würde ich als solide bezeichnen. Wir haben heute unsere Umsatzprognose, die bisher bei 3,7 Milliarden stand, auf 3,8 Milliarden erhöht. Dazu später noch. Trotzdem betrachten wir das Jahr 2013 weiterhin als ein Übergangsjahr. Zu den einzelnen Zahlen. Der Konzernumsatz im zweiten Quartal 2013 betrug mit 1 Milliarde 11 Millionen Euro erstmals mehr als 1 Milliarde in einem Antiquartal, ist also ein Rekordumsatz auf Quartalsebene. Die 4,5% Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr und 5,4% im Vergleich zum Vorquartal stimmen uns in Summe positiv hinsichtlich der Frage der zukünftigen Auslastung in unseren Werken. Wesentlicher Treiber des Geschäfts ist dabei aber ganz klar in beiden Divisionen die Automobilindustrie. Eine schwache Nachfrage haben wir im ganzen ersten Halbjahr in den Non-Automotive-Bereichen, also in den Industriebranchen gesehen. Das liegt im Wesentlichen daran, dass wir in diesem Geschäft noch relativ stark auf die Region Europa konzentriert sind. In der regionalen Entwicklung einige Zahlen in den BRIC-Ländern, also einschließlich Korea in dem Fall, haben wir ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr von 18% erreichen können im Umsatz. In Deutschland immerhin ein Wachstum von 3%. Im NAFTA-Raum, also Amerikas, dann ein konstanten Umsatz. Rückläufig war der Umsatz in Europa ohne Deutschland mit etwa 9%. Zum Ergebnis, im Quartal 2 konnte LEONI 39,3 Millionen Euro EBIT erzielen. Dies entspricht einem Rückgang von 23% im Vergleich zur Vorjahresperiode, aber einer leichten Verbesserung im Vergleich zum ersten Quartal 2013. In diesem Ergebnis von 39,9 Millionen Euro sind verschiedene Ergebnisbelastungen verkraftet, Sondereffekte, im Einzelnen Vorleistungen für Produktionsanläufe im Bordnetzbereich, geringere Kapazitätsauslastung in den Standorten im Drahtkabelbereich, Produktmixverschiebungen, Metallpreiseffekte, auch größere Restrukturierungsaufwendungen und Kosten für größere IT-Projekte und schließlich, last but not least, das Bußgeld der EU-Kommission. Hierzu komme ich später noch. Mit Blick auf unsere Ergebnisprognose und die weitere Entwicklung des Geschäftsjahres liegt der Vorsteuergewinn allerdings exakt im Rahmen unserer ursprünglichen Erwartungen. Der Konzernüberschuss im Quartal 2 betrug 23,5 Millionen Euro nach 34,7 Millionen im Vorjahr. Im Sinne des erwarteten starken Wachstums in den nächsten Jahren wurde im Quartal 2 auch mit 37 Millionen Euro deutlich mehr investiert als im ersten Quartal, wo wir 25,5 Millionen Euro investiert haben. Die Investitionshöhe wird auch in den weiteren Quartalen aus heutiger Sicht deutlich zunehmen. Soweit ein genereller Überblick zum Konzern, nun zu den einzelnen Unternehmensbereichen. Ich fange zunächst an mit dem Bereich Wiring Systems. Wie bereits erwähnt, lag die Entwicklung im Q2 insgesamt über unseren Erwartungen. Das stützt sich im Wesentlichen auf unsere gute Position, Marktposition bei den deutschen OEMs, insbesondere auch bei den Premium-Herstellern, die weiterhin ein sehr gutes Exportgeschäft in Richtung China und USA haben, von dem wir dann auch profitieren. Der Außenumsatz im Bereich Wiring Systems in Q2 betrug mit 607 Millionen Euro, erreichte mit 607 Millionen Euro ein neues Rekordniveau. Und diese 607 Millionen Euro entsprechen 9% Steigerung im Vergleich zum Vorjahr und auch zum ersten Quartal 2013. Die wesentlichen Zuwächse an dieser Stelle waren möglich im Bereich unserer Umsätze mit den exportstarken deutschen Herstellern, aber auch mit anderen europäischen Herstellern und auch mit amerikanischen Kunden. Trotz des rückläufigen Marktumfelds in Europa haben wir durch die Tatsache, dass wir neue Modelle gewinnen konnten, unseren Marktanteil in Europa erhöhen können. Der Beitrag unserer im letzten Jahr erstmals konsolidierten Gesellschaft Leoni Warren Systems Korea, früher Dikyung, betrug im zweiten Quartal mit ungefähr 34 Millionen Euro, also Umsatzbeitrag, etwa das gleiche Niveau wie im ersten Quartal. Für das Gesamtjahr erwarten wir einen Umsatz für Dikyung etwas über dem Vorjahr und wir stehen auch weiterhin zu unserem Ziel, in dieser Gesellschaft, die letztes Jahr ja sehr stark Verluste gebracht hat, ein ausgeglichenes operatives Ergebnis, also ein EBIT vor PPA zu erreichen. Das zweite Quartal hat bereits eine ausgeglichene Ergebnissituation gezeigt. Der Bereichs-EBIT der Warren Systems Division im zweiten Quartal 2013 betrug 34,6 Millionen Euro und war damit weitgehend konstant. Das Quartal war auch wie erwartet durch Vorlaufkosten belastet, die jedoch, wobei insgesamt das erste Halbjahr mit 58,9 Millionen Euro gegenüber der bisherigen Prognose in Summe etwas besser gelaufen ist als erwartet. Für die künftige Entwicklung konnten wir weiterhin erneut mehrere Folgeaufträge gewinnen, insbesondere mit deutschen Herstellern in China, sodass gerade unsere Marktstellung in dieser wichtigen Automobilregion auch weiterhin stark verbessert werden konnte. Generell gilt, dass das Geschäft mit Wiring Systems im Rahmen der Globalisierung stark außerhalb Europas wachsen wird, dort vor allen Dingen natürlich in Asien, aufgrund unserer Aktivitäten direkt in China, aber auch in Südkorea und an zweiter Stelle ein Wachstum in der NAFTA-Region angestrebt wird. Soweit zum Bereich Wiring Systems, nun zum Bereich Wire and Cable Solutions. Dort zwar in Summe auch ein stabiler Geschäftsverlauf, allerdings mit sehr stark unterschiedlichen Entwicklungen in den Branchen. Man muss differenzieren zwischen dem Automobilbereich, der in der Größenordnung 45% am Umsatz an dieser Division aufweist, dort weiterhin eine starke Entwicklung, insbesondere auch gestützt auf die Märkte China und USA. Im Volumen bezogen können wir dort ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr von 8% aufweisen. Allerdings das Non-Automotive-Geschäft und dort ganz speziell die Branchen Industry and Healthcare und Communication and Infrastructure haben sich sehr schwach entwickelt. Im Vergleich zum Vorjahr fast ein Rückgang von 5%. So, dieses im Wesentlichen begründet durch die Absatzschwäche oder Nachfrageschwäche in der Region Europa. Dennoch in Summe der Außenumsatz mit 403 Millionen Euro auf Vorjahresniveau, das heißt das Automobilgeschäft hat die Schwäche des Non-Automobilgeschäfts umsatzseitig komplett abgefedert, eben gegründet auf der stark gestiegenen Nachfrage nach Fahrzeugleitungen in Asien und Amerika. Das EBIT im Q2 ging deutlich zurück auf 4,7 Millionen Euro. Hier sind eine Vielzahl von Sondereffekten zu nennen. Im Einzelnen natürlich erstmal ein Deckungsbeitrag, also mit etwas geringerem Umsatz, fehlender Deckungsbeitrag aus geringem Umsatz. Dann Restrukturierungsaufwendungen in der Größenordnung von 6 bis 7 Millionen Euro für Anpassungen an einen großen deutschen Standort in Stolberg in der Nähe von Aachen. Dann den Verkauf einer kleinen italienischen Tochter und die Schließung eines kleineren Automobilkabelwerks in Marokko. Darüber hinaus hat es sich im Q2 der Kupferpreis an der Londoner Börse sehr stark negativ entwickelt, ist gefallen auf etwa 5,20 Euro, was dann zum Stichtag auch Bestandsabwertungen unserer Kupferbestände zur Folge hat, was annähernd 4 Millionen negativen Ergebnisbeitrag gebracht hat. Und schließlich ein ungünstiger Produktmix bei Automobilleitungen. Das gesamte Geschäft mit Automobilkabeln teilt sich auf in sogenannte Standardkabel, einadrige Kabel, die von der Marge etwas schwächer sind, bei 70% des Geschäftes und 30% in Spezialleitungen, die auch von den Margen her interessanter sind. Und hier haben wir im ersten Halbjahr ein entgegen der Planung noch ungünstiger Mix, also zugunsten der Standardleitungen, gegeben. Wenn man die genannten Sondereffekte im Quartal 2 im WCS bereinigt, dann kommen wir auf einen operatives EBIT von etwa 17,3, der dann auch im Rahmen unserer Erwartungen gelegen wäre. Es müssen natürlich und wurden schon Maßnahmen zur Effizienzsteigerung ergriffen. Die Restrukturierung wird sukzessive zu Ergebnisverbesserungen beitragen, also sowohl was die Schließung Marokko, den Verkauf Felicia, als auch die Restrukturierung des Standorts Stolberg angeht. Wir haben sehr große Projekte, die Harmonisierung der Geschäftsprozesse über neue IT-Tools auch bringen sollen. Das wird auch sukzessive zur Ergebnisverbesserung bringen. Und ein sogenanntes OPEX, Operational Excellence Programm, das schon seit 2 Jahren gestartet ist, wird auch sukzessive entsprechende Verbesserungen bringen. Soweit der Überblick über die beiden Divisionen hinsichtlich der Geschäftsentwicklung. Mein Kollege Dieter Belee wird Ihnen jetzt weitere Kennzahlen zum Konzern bringen.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Stellung beziehen zu Investitionen, Finanzanlage und Eigenkapital. Zunächst zu den Investitionen. Hier investierte Leoni im ersten Halbjahr 2013 62,5 Millionen nach 104,6 im Vorjahreszeitraum und zwar nahezu ausschließlich in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte. Im Vorjahr waren zusätzliche 26 Millionen für Akquisitionen und Finanzanlagen angefallen, die vor allem für den Erwerb der restlichen Anteile von Dick Jung, also LWS Korea, verwendet wurden. Das Investment in 2013 erfolgte für Kapazitätserweiterung in beiden Unternehmensbereichen und dient im Wesentlichen dem künftigen Unternehmenswachstum. Für das Gesamtjahr 2013 erwarten wir weiterhin ein Rekordinvestitionsvolumen von ca. 190 Millionen Euro. Zur Finanzlage. Der Free Cashflow vor Akquisitionen und Desinvestitionen lag zum 30.06.2013 bei minus 84 Millionen im Vergleich zu minus 52 Millionen im Vorjahr. Maßgeblich hierfür war die gestiegene Mittelbindung im Working Capital, die auch mit zahlreichen Neuanläufen und einer strategischen Bevorratung im Unternehmensbereich Wiring Systems zusammenhängt. Zudem wirkt sich auch das deutlich unter dem Vorjahreszeitraum liegende Ergebnis nach Steuern aus. Der negative Free Cashflow von 84 Millionen im ersten Halbjahr führte unter Ergänzung der Auszahlung der Dividende von 49 Millionen maßgeblich zum Anstieg der Nettofinanzschulden um rund 138 Millionen auf 387 Millionen Euro. Für das Jahresende 2013 werden weiterhin Nettofinanzschulden, wie kommuniziert bisher, von ca. 250 Millionen erwartet. Zum Eigenkapital. Dies verringerte sich per 30. Juni 2013 leicht um 1% auf 778 Millionen Euro. Diese moderate Reduzierung ist im Wesentlichen Folge der im Mai ausgeschütteten Dividende, die mit 49 Millionen den Halbjahresüberschuss von 46 Millionen leicht übersteigt. Die Eigenkapitalquote belief sich mit 33% Ende Juni auf Niveau des Jahresendes 2012. Damit gebe ich das Wort zurück an Dr. Probst.
Ja, zusammenfassend ist nochmals festzustellen, dass wir das Q2 2013 als ein solides Quartal bezeichnen können. Wir sehen eine stabile Nachfrage, insbesondere im Automobilbereich, steigende Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr. Wir sehen aber auch, dass wir durch bestimmte Sondereffekte ein schwaches Ergebnis nur abliefern konnten. Im Ausblick auf das zweite Halbjahr sehen wir, dass die Automobilindustrie sich weiterhin gut entwickelt, was das Geschäftsvolumen in beiden Divisionen stützen sollte. Wir sehen auch eine leichte Verbesserung der Nachfragesituation im Non-Automotive-Geschäft, insbesondere in den bisher sehr schwachen Bereichen Industry and Healthcare und Communication Infrastructure. Man sieht das an den Zahlen des Auftragseingangs. Aufgrund dieser Situation haben wir die Umsatzprognose für 2013, wie bereits erwähnt, von 3,7 auf 3,8 Milliarden Euro erhöht. Aufgrund der Sondereffekte im zweiten Quartal bleiben wir allerdings bei dem genannten EBIT für das Gesamtjahr von 170 Millionen, wobei sich allerdings eine Verschiebung der Ergebnisbeiträge ergeben wird, Ursprünglich hatten wir für WSD auf das Gesamtjahr bezogen 95 Millionen vorhergesagt. Diese Zahl erhöhen wir jetzt auf 110 Millionen aufgrund des stabilen Geschäftsverlaufs. Bei WCS waren ursprünglich 75 Millionen EBIT vorhergesagt. Die müssen wir reduzieren auf 60 Millionen. Doch in Summe bleiben wir für den Konzern bei 170 Millionen. Das heißt, das Jahr 2013 bleibt wirklich ein Übergangsjahr, in dem wir uns vorbereiten für weiteres Wachstum. Für 2014 planen wir weiterhin ein starkes Wachstum auf einen Umsatz in die Größenordnung von 4,1 Milliarden mit steigender Profitabilität. Damit möchten wir unsere Ausführungen abschließen und dürfen Sie jetzt bitten, Ihre Fragen zu stellen.
Vielen Dank. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie die Sterntaste und die Ziffer 2 drücken. Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte die Sterntaste und die Ziffer 1, um eine Frage zu stellen. Wir werden nun einen kurzen Augenblick warten, um allen Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, ihre Frage zu realisieren. Wir nehmen nun die erste Frage von Irene Preisinger von Reuters. Bitte schön.
Guten Morgen, die Herren. Ich hätte gern noch im Detail gewusst, was Sie in Stolberg an Restrukturierung machen. Sind das Lassungen oder Mitarbeiterabbau? Was ist denn da geplant und was kommt noch im zweiten Quartal oder was kommt generell an Restrukturierung in der zweiten Jahreshälfte? Dann würde mich interessieren, Sie wollten ja über diese Verteilung von Automotive und Non-Automotive Business, wollten Sie ja im Vorstand sprechen. Halten Sie an dem Ziel noch weiter fest oder ist es inzwischen Vergangenheit und ist es auch Teil einer möglicherweise größeren strategischen Neuausrichtung? Und nochmal zum Thema Autoindustrie. Der Abgesang auf die Massenhersteller ist ja in vollem Gange. Sie glauben eher, dass es auch weiter für Sie ein Geschäft sein kann. Wann rechnen Sie denn damit, dass die Massenhersteller wieder zu alter Stärke zurückfinden? Wie lange wird das dauern und in welcher Form oder in welchen Märkten wird das aus Ihrer Sicht sein?
Mhm. Ja, vielen Dank, Frau Preisinger, für Ihre Fragen. Zum konkreten Thema Stolberg. Es ist ein Werk mit der Größenordnung 600 Mitarbeitern, wo wir eben Ende letzten Jahres mit dem Iran-Embargo konfrontiert waren, aber auch mit anderen Märkten dort konfrontiert sind, die in der Nachfragesituation eher sich schwächer entwickeln. Wir haben deshalb im ersten Halbjahr mit der Gewerkschaft und den Betriebsräten dort ein Restrukturierungsprogramm besprochen und verabschiedet, das den Abbau von insgesamt mehr als 100 Mitarbeitern umfasst. Dafür ist auch ein entsprechender Sozialplan abgeschlossen worden und die kompletten Aufwendungen aus dem Sozialplan sind in Q2-Ergebnis mit 5,5 Millionen Euro verkraftet, also zurückgestellt. Die entsprechenden Maßnahmen werden natürlich erst im Laufe des zweiten Halbjahres umgesetzt werden, sodass der Kosteneffekt aus dieser Anpassung dann erst 2014 in der Kostensituation des Standorts bemerkbar sein wird. Ansonsten sehen wir auch im zweiten Halbjahr auf Konzernebene nochmal einen Restrukturierungsbedarf in der Größenordnung von 5 bis 10 Millionen Euro, der aber zum größten Teil im Bereich Wiring Systems liegen wird. Im Bereich Wiring Cable Solutions sehen wir für das zweite Halbjahr keinen weiteren Restrukturierungsbedarf, keinen nennenswerten Restrukturierungsbedarf.
Ihre Frage nach der Maßnahmen? Entschuldigung, was kommt an Maßnahmen? Also nicht nur die Größenordnung, sondern wo muss noch restrukturiert oder abgebaut werden?
Das ist ein Bordnetz-Standort im Ausland. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir da jetzt nichts Konkretes dazu sagen können, weil das noch nicht kommuniziert ist in die Belegschaft. Also wird sich aber relativ kurzfristig dann ändern. Das ist eine Anpassung an einen bestimmten Standort. Ja, in der Frage der strategischen Ausrichtung des Leoni-Konzerns, wir haben ja da immer noch offiziell unsere strategische Zielsetzung etwa 60% Automotive-Geschäft und 40% Non-Automotive, was wir ja auch im Jahr 2007 erreicht haben, dann Valeo gekauft haben, dann starke Entwicklung der Automobilmärkte zu beobachten war, was uns ja in Summe freut, sodass wir heute sicher bei mehr als 75% Automotive-Geschäft liegen am Konzernumsatz. Die von Ihnen angesprochene interne Diskussion ist im Gange, aber noch nicht abgeschlossen. Da werden wir frühestens Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres dann uns extern entsprechend positionieren. Aber es ist eine wichtige Diskussion, die eben in Angesicht der verschiedenen Entwicklungen und Szenarien in den Märkten, sowohl Automotive, Non-Automotive, sowohl Europa als auch außerhalb Europas, wichtig ist. Aber die Entscheidung ist noch nicht abschließend getroffen. Ihre letzte Frage, das Thema Massenhersteller. Also wir haben jetzt sicher eine Schwächesituation der insbesondere europäischen Volumenhersteller aufgrund der schwachen Zulassungszahlen in Südeuropa. Das wird nicht morgen vorbei sein, diese Situation, aber irgendwann werden sich diese Märkte auch wieder erholen. Und ich denke, dass dann ist hier auch weiterhin wieder ein Anwachsen der Stückzahlen im Volumenbereich geben wird. Das muss eigentlich so sein aus meiner Sicht. Die Frage ist nur wann, ob das nächstes Jahr sein wird, 2015 oder 2016. Für Leoni ist das sicher auch wichtig, aber wichtiger ist ja die Erkenntnis, dass wir sowohl durch das Gegengewicht auf der Premium-Seite, also die Geschäftsanteile, die wir mit Premium-Herstellern haben in Europa, aber auch durch das starke Wachstum der deutschen und auch internationalen Automobilindustrie in China und USA, wir da eine sehr schöne Kompensation sehen. Das heißt, wir bleiben weiter bei der Strategie, unser Geschäftsportfolio sowohl über das Premium-Segment als auch über das Volumensegment laufen zu lassen, aber natürlich die Globalisierung noch stärker und intensiver voranzutreiben, um stärker unabhängig zu werden von Europa.
Vielen Dank. Wir nehmen nun die nächste Frage von Christian Hetzner von Reuters. Bitte schön.
Ja, guten Morgen allerseits. Ich bin nicht ein Experte wie meine Kollegen Frau Preisinger in Leoni, aber vielleicht können Sie allgemein mir etwas erklären. Sie sind sehr europalastig von Ihrem Umsatz. Allerdings, wenn ich das richtig verstehe, macht es eigentlich wenig Unterschied aus, wenn man bedenkt, dass der Wachstum, was Sie im Moment jetzt generieren, kommt vornehmlich von den Premium-Herstellern wie BMW, Mercedes und Audi. Und die sind allesamt sehr stark internationalisiert. Von daher, offenbar ist es weniger ein Problem, als man vielleicht vermutet. Oder wie muss man das denn sehen? Und zum Thema Europa, ist es so, dass wir einfach nur vielleicht ein paar Monate mehr sehen von rückläufigen Neuzulassungszahlen, aber Sie hatten angesprochen, die Produktionsvolumen steigen jetzt im Vergleich zum Vorjahr Q3. Heißt das, dass wir jetzt einen Boden gebildet haben? Ist das Schlimmste vorbei und kann man sagen, okay, zumindest wird es nicht mehr schlimmer?
Ja, Ihre erste Vermutung ist sicher richtig. In der formellen Darstellung unseres Konzernumsatzes, meine ich, liegen wir im laufenden Jahr irgendwo bei 55% des Konzernumsatzes. Größenordnung ist Europa und 45% ist bereits außerhalb Europas. Ich meine, das ist ungefähr die Größenordnung, nicht ganz genau. Aber dabei ist eben nicht berücksichtigt, dass auch vieles dessen, was wir in Europa liefern, zum Beispiel an einen Kunden Porsche, dann als im fertigen Fahrzeug eben außerhalb der europäischen Region landet. Und Sie wissen sicher, dass Porsche deutlich mehr in China verkauft und in Afrika verkauft als in Europa, sodass die eigentliche Abhängigkeit vom Endkunden ich in der Größenordnung vielleicht von 30-35% nach Europa sehen würde und so 65% non-European. Also insofern ist die eigentliche Marktentwicklung dann nicht mehr so dominant abhängig, Leoni nicht mehr so dominant abhängig von der Situation in Europa. Das ist ja an sich gut. Das Zweite, die Frage, ob die europäischen Volumenhersteller, die am stärksten unter der Krise in Europa leiden, da ein Boden erreicht ist. Ich meine ja, ich glaube, diesen Boden, dass wir den im zweiten Quartal jetzt gesehen haben mit den großen Volumenherstellern in Europa für das Europageschäft, aber auch diese Hersteller sind natürlich stark unterwegs, in Russland, in Brasilien oder auch in China Produktionsstätten aufzubauen, lokale Produktion aufzubauen. Also in Summe sind wir durchaus positiv, dass die sich in den letzten zwei Jahren ja stark auswirkende Europakrise auf die Stückzahlen manche unserer Kunden, dass das jetzt einen Boden gefunden hat und von nach vorne gesehen sich die Situation verbessern sollte. Ganz unabhängig davon, die Premiumhersteller haben dieses Problem eigentlich nie gehabt und damit hat unser Geschäft dort sich auch deutlich besser entwickelt und auch dort sehen wir weiterhin starke Aktivitäten, vermehrte Aktivitäten, Aufbau von Produktionsstätten in China zum Beispiel oder auch in den USA und wir können ja daran partizipieren, dass wir mit unseren Kunden in diese Regionen gehen und unsere Kunden dort beliefern. Also in Summe sehen wir das durchaus positiv, die Situation fürs zweite Halbjahr, aber dann insbesondere für 2014 und 2015.
Und vielleicht ganz kurz auch angesichts der zunehmende Elektrifizierung des Antriebsstrangs und allgemein viel mehr Elektronik und Elektrik im Fahrzeug, sind Sie, sage ich mal, oder profitieren Sie von einem allgemeinen unterschwelligen Trend einfach zu mehr Kabel, mehr Produkten und mehr Content von Ihrem Unternehmen pro Fahrzeug, beispielsweise in einer Opel Astra oder sowas?
Das ist sicher richtig. Also man kann das eigentlich schon über die letzten, 20 Jahre beobachten. Mit jeder neuen Fahrzeuggeneration, mit jedem neuen Modelljahr werden zusätzliche Technologien oder Applications eingebaut ins Fahrzeug. Ob Sie jetzt Kurvenlicht nehmen, Distance Control oder Rückfahrkamera oder auch 8 Airbags, 10 Lautsprecher, Sitzverstellungsmotoren, das sind ja alles zusätzliche Technologien oder Funktionen, die im Fahrzeug eingebaut werden. Erfreulicherweise sind die meisten Innovationen im Fahrzeug elektrisch oder elektronisch getrieben und das alles braucht dann natürlich auch wieder Kabel und Stecker oder Konnektoren, was unseren Content unseres Produkts im Fahrzeug Jahr für Jahr erhöht. Ein wesentlicher Schritt ist dabei natürlich nochmal der Wandel in die Hybrid-Technologie, also das normale Fahrzeug mit Verbrennungsmotor zusätzlich noch mit einem Elektroantrieb auszustatten, ganz gleich ob Plug-in-Hybrid oder Range-Extender. Das bringt allein schon mal 15% mehr Kabelsatzvolumen im Fahrzeug, denn der ganze normale Kabelsatz bleibt ja erhalten. Und es kommen zusätzliche Hochstromkabelsatz dazu. Also in Summe ist es ja damit schon so, wie Sie sagen, unser Marktvolumen wird nicht allein durch die Stückzahl an Fahrzeugen, die gebaut werden, definiert, sondern noch stärker durch den individuellen Content pro Fahrzeug. Und das sieht alles sehr positiv aus für unser Geschäft.
Alles klar. Vielen Dank.
Ja, danke auch.
Vielen Dank. Unsere nächste Frage kommt von Max Borkmann von DPA AFX. Bitte schön.
Ja, schönen guten Tag. Der Großteil meiner Fragen ist jetzt schon gestellt und beantwortet. Ich wollte noch einmal nachfragen zum Verständnis. Der Kupferpreis, der im Moment negativ gewirkt, das ist also nur ein Buchungseffekt. Habe ich das richtig verstanden? Und inwieweit hebt sich das denn auf, dass Sie jetzt auch zu einem günstigeren Preis Neukupfer einkaufen können? Und für die Sparte BSB gehen Sie ja beim EBIT von einem etwas schwächeren zweiten Halbjahr aus. Ist das saisonal bedingt oder sehen Sie da noch größere Einflüsse von außen? Und eine dritte Frage noch, wo Sie gerade den Hybrid- und Plug-in-Hybriden erwähnten, kann man ungefähr sagen, welches Volumen das bei Ihnen mittlerweile ausmacht? Dankeschön.
Ja, zum Kupferpreis, ewig schwierige Thematik, aber das Thema Belastung des Ergebnisses im Q2 ist ausschließlich bedingt durch Abwertung der Kupferbestände zum Stichtag. Wir bilanzieren ja nach den Regeln von IFRS und dort wird immer zu einem Stichtag geprüft, zu welchem Durchschnittspreis sind zum Beispiel Kupferbestände bewertet. Da gibt es einen sogenannten gleitenden Durchschnittspreis, der sich bildet aufgrund des gekauften Kupfers und des dafür bezahlten Preises und des verkauften Kupfers und daraus ergibt sich ein mittlerer Bestandswert für Kupfer in unseren Beständen und dieser muss geprüft werden nach IFRS am Stichtag gegen den Marktpreis an der Londoner Metallbörse und das war eben Ende Juni, am 30. Juni der Fall, dass da der Kupferpreis so stark nach unten ging, innerhalb von wenigen Tagen auf, ich glaube, 5,20 €. Die Kupferbestände lagen im Durchschnitt bei, ich glaube, 5,60 € und dadurch entsteht dann ein gewisser Abwertungsbedarf. Wenn der Kupferpreis in der Folgezeit auf dem Niveau bleibt, wie er dort abgewertet worden ist, dann ergibt sich kein weiterer Ergebniseffekt. Wenn der Kupferpreis sich aber wieder erholt, was derzeit zu beobachten ist, dann können wir natürlich zu den sich neu ergebenden höheren Kupferpreisen verkaufen, also unser Produkt mit dem Kupferpreis in Rechnung stellen, haben aber auf der Kostenseite eben in den Beständen den niedrigeren Preis und wir würden daraus auch Ergebniseffekte erzielen. Das ist aber jetzt in unserer Guidance noch nicht verarbeitet, weil wir einfach nicht sicher sein können, dass der Kupferpreis sich doch wieder deutlich erhöht. Also so ist der Mechanismus dieser Abwertung. Also es gibt eine Chance, dass daraus wieder Ergebnisanteile zu generieren sind, abhängig davon, wie sich der Kupferpreis im zweiten Halbjahr entwickelt, sowohl zeitlich als auch zum Stichtag am Jahresende. Die Guidance für WSD hinsichtlich Ergebnis ist sicher schwächer im zweiten Halbjahr. Das liegt daran, dass der Umsatz etwas niedriger sein wird als im ersten Halbjahr. Das hat auch mit Modellzyklen zu tun. Wir hatten im ersten Halbjahr noch viele Modelle, die so am Ende ihrer Lebensdauer waren, dort aber noch sehr gut verkauft worden sind, die auslaufen. Und im zweiten Halbjahr sind viele Neuanläufe, die eben erst sukzessive Umsatzbeiträge und dann auch Ergebnisbeiträge liefern. Das ist der eine Grund. Und auch die 5 bis 10 Millionen Restrukturierungskosten, die wir genannt haben, fallen ja in die WSD im zweiten Halbjahr, sodass sich daraus dann diese genannte Ergebnis-Guidance ergibt. Zur Hybrid, zu den Umsätzen auf der Hybrid-Seite. Wir können ja mit einem gewissen Stolz sagen, dass wir bei den 14 Modellen, die in der deutschen Plattform Elektromobilität da genannt werden, bei, ich glaube, 10 Modellen insgesamt Lieferanteile haben. Das heißt, wir haben an dieser neuen Technologie einen hohen Anteil als Bordnetzlieferant im deutschen Markt. Das gibt Anlass zu der Hoffnung, dass die Umsatzanteile in den nächsten Jahren daraus signifikant wachsen werden. In diesem Jahr ist das Thema Elektromobilität aber noch im einstelligen Millionenbereich, oberen einstelligen Millionenbereich, aber noch nicht zweistelliger Millionenbereich, was den Umsatz angeht. Aber die Stückzahlen sind natürlich auch noch klein, wie Sie ja an vielen Informationen sehen. Die Erwartungshaltung auf unserer Seite ist, dass das reine E-Fahrzeug auch von den Stückzahlen in den nächsten Jahren eher unbedeutend sein wird, aber die Hybridtechnologie stückzahlenmäßig schon signifikant wachsen wird. Und das gibt uns die Hoffnung, dass wir da auch relativ schnell in deutlich signifikantere Umsatzgrößenordnungen uns entwickeln können. Konkrete Zahlen trauen wir uns da jetzt noch nicht zu nennen.
Vielen Dank. Unsere nächste Frage kommt von Stefan Kronek von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Tag, Kronek. Ich habe zwei Fragen hinsichtlich der Kapitalflussrechnung. Dort fällt halt auf, dass Cashflow, also aus operativer Tätigkeit, minus 18 Millionen Euro beträgt. Worauf ist das eigentlich zurückzuführen und wie ist der Cashflow-Ausblick für das Gesamtjahr? Dann auch zu den liquiden Mitteln, die sind ja auch deutlich geschrumpft von 225 auf 143 Millionen Euro. Was sind denn dafür die entscheidenden Gründe? Danke.
Ja, der Free Cashflow oder der Cashflow fürs operative Geschäft von minus 18 kommt zum einen zustande, dass wir einen Aufbau bei der Mittelbindung haben. Wir haben also deutlich höhere Forderungen als zum Jahresende und auch sogar leicht höhere Forderungen als zum ersten Halbjahr des Jahres 2012. Wir haben auch Vorräte aufgebaut und wir haben im Vergleich auch zum Vorjahr ein deutlich schwächeres Ergebnis nach Steuern, was eine Rolle spielt, sodass wir dort auf minus 18 Millionen kommen und im ersten Halbjahr des Jahres 2012 auf plus 35. Das sind so die wesentlichen Dinge, schwächeres Profit After Tax und höhere Mittelbindung. Auf Jahresbasis erwarten wir, ich sag mal, einen operativen Cashflow in der Größenordnung von 220 Millionen und dagegen laufen dann die Investitionen, die liquiditätswirksam zu Ausgaben führen, da rechnen wir so in der Größenordnung mit 170 Millionen, die cashwirksam werden. Wir werden Sachen sagen Zugänge von 190 haben, aber Ausgaben für Investitionen in der Größenordnung 170, sodass dann am Ende ein Cashflow von 50 Millionen positiv vor Dividendenzahlung zustande kommt. Das ist das, was wir auch zu Jahresbeginn kommuniziert haben und da sind wir auch sehr optimistisch, im zweiten Halbjahr damit aus den minus 18 Millionen operativen Cashflow dann wirklich deutlich über 200 Millionen plus zu machen, aufgrund von Veränderungen bei Forderungen, Vorräten und auch nochmal einem Ergebnisbeitrag im zweiten Halbjahr. Und die Thematik der liquiden Mittel ist insofern zurückgegangen, als dass wir eben einen negativen Cashflow von 84 Millionen hatten und 49 Millionen Dividende ausgeschüttet haben. Das sind dann irgendwo über 130, 135 Millionen, die, ich sag mal, finanziert werden mussten. Und das ist ganz wesentlich bei den liquiden Mitteln geschehen. Das führt dann dazu, wenn man die liquiden Mittel sieht und auch die Finanzschulden, die wir haben, dass wir jetzt zum 30.06. bei 387 Millionen Nettofinanzschulden angekommen sind. Zum Jahresende stehen wir nach wie vor dazu, dass wir auf 250 Millionen Gesamtschulden, Nettofinanzschulden unter Berücksichtigung der liquiden Mittel und auch der Schulden ankommen wollen. Das heißt, wir werden da keine Veränderung zum 31.12.2012 sehen. Stagnation bei den Nettofinanzschulden, das heißt aber dann eben auch durch den positiven Cashflow im zweiten Halbjahr werden wir wieder zurück von 387 auf 250 Millionen Schulden kommen.
Gut, danke. Ja.
Vielen Dank. Noch einmal zur Erinnerung. Möchten Sie eine Frage stellen? Drücken Sie bitte die Sterntaste und die Ziffer 1. Wir nehmen nun die nächste Frage von Rüdiger Kohn von der FAZ.
Ja, guten Tag. Zunächst mal eine Frage. Können Sie vielleicht mal summieren, wie viel Sondereffekte Sie in diesem Jahr oder bisher zumindest hatten? Wenn ich WCS nehme, sind da ja alleine in Q2 überschlagsmäßig 13 Millionen angefallen. Aber wenn man mal alles zusammennimmt, was mussten Sie bisher verkraften und was werden Sie in diesem Jahr verkraften? Dann würde mich auch noch eine Zahl interessieren, wie hoch die Vorleistungen sind, die Sie ja jetzt mehrfach erwähnt haben, Investitionen in neue Produktprogramme und so weiter und so fort, dass man mal abschätzen kann, was Sie zu verdauen haben. Die zweite Frage, um es auf den Punkt zu bringen, Sie erwarten mehr Umsatz bei gleichem Ergebnis. Das hat sicherlich nicht unbedingt was mit Preisdruck oder sowas zu tun, dass das Ergebnis dann konstant, also dass sich die Prognose des Ergebnisses nicht geändert hat, sondern wohl mit dem wiedererwarten schlechten, mit der wiedererwarten schlechten Entwicklung in WCS, dass Sie das vielleicht nochmal auf den Punkt bringen können. Und dann natürlich die Prognose. Sie halten Prognose im Ergebnis ja auf dem, wo Sie bisher waren. Wie sicher ist denn diese Prognose? Für mich klingt die Verschiebung von 15 Millionen vom WCS auf WSD ziemlich willkürlich. Wie sicher ist denn dieses EBIT-Ergebnis, was Sie da erwarten? Denn Sie müssten alleine in der schlechten Sparte WCS im zweiten Halbjahr 42 Millionen Euro noch rausholen. Das klingt für mich nicht sonderlich überzeugend. Und abschließende Frage nochmal zum Thema Südkorea, Daekyung. Wie viel hat Daekyung dieses Jahr gekostet? Wie viel hat Daekyung insgesamt bisher gekostet, Leonie? Und sind Sie mit dieser Entscheidung in Südkorea einzusteigen nach wie vor glücklich?
Also eine Vielzahl von Fragen, Herr Kohn. Starten wir mal.
Aber wichtige Fragen, finde ich.
Ja, selbstverständlich. Ja, ich kann die auch nachvollziehen. Auch Ihre Sorgen hinsichtlich der Frage, ist es willkürlich oder nicht willkürlich. Aber versuchen wir mal zu erläutern. Starten wir mal mit den Restrukturierungskosten oder sagen wir Sondereffekten. Fangen wir an im ersten Halbjahr. Da können wir mal folgende Zahlen nennen. Erster Sondereffekt ist ja die sogenannte PPA, Purchase Price Allocation. Da haben wir im ersten Halbjahr 7,2 Millionen verkraftet. Das wird im zweiten Halbjahr ähnlich sein. In der Restrukturierung fast ausschließlich WCS, etwa 8,6 Millionen. Da werden wir im zweiten Halbjahr irgendwo 5 bis 10 haben, die dann aber in der WSD liegen. Dann haben wir noch im ersten Halbjahr aus dem Verkauf einer kleinen Gesellschaft in Italien ungefähr 1 Million Belastung gehabt. So, das sind die von uns immer offiziell in einer Überleitung auf ein normalisiertes Ergebnis oder adjusted Ergebnis genannten Positionen. Wenn man wirklich das operative Ergebnis noch herausarbeiten will, muss man aus unserer Sicht dann noch die Belastung aus der Kupferbestandsabwertung reinnehmen. Da haben wir im ersten Halbjahr etwa 5 Millionen zu verkraften gehabt. So, das sind die wesentlichen Effekte. Und dann haben wir noch die Kartellstrafe. Danke, die haben Kartellstrafe auch noch gehabt. Das sind 1,4 Millionen im ersten Halbjahr. So, das sind eigentlich die Positionen, die man jetzt aus dem reinen operativen Ergebnis rausrechnen müsste. Und im zweiten Halbjahr kommt keine Kartellstrafe mehr, da sind wir hundertprozentig sicher. Restrukturierung haben wir schon gesagt, 5 bis 10 Millionen. PPA bleibt etwa bei 7,5 Millionen, und das wäre es eigentlich dann, was man so erwarten. Mhm. Aber es wird auch die operative Profitabilität natürlich sich entwickeln. Und da können wir jetzt mal anfangen mit der WSD. Da haben wir im ersten Halbjahr jetzt eine etwas bessere Profitabilität als vorhergesagt und im zweiten Halbjahr eine etwas schlechtere. Das liegt natürlich erstmal daran, dass der Umsatz im zweiten Halbjahr ein bisschen runtergeht. Aber es liegt auch an der Zusammensetzung unseres Produktportfolios. Wir haben eben im Produktlebenszyklus eines Botnetz-Lieferumfangs ergeben starke Zeiten oder Jahre und haben eben schwächere Jahre. Die Ramp-Up-Phase, also die Hochlaufphase, sind immer schwache Ergebnisse. Auch am Ende eines Lebenszyklus sind schwache Ergebnisse und in der Mitte ist das eben ein sehr gesundes Geschäft. Und dadurch ergibt sich eben auch ein Einfluss auf die Zusammensetzung des Portfolios. Auf der WCS-Seite gebe ich Ihnen durchaus recht, mit den 4,7 Millionen im zweiten Quartal sieht natürlich WCS extrem schwach aus, aber wenn Sie es dann normalisieren um die Effekte, die ich genannt habe, dann ist WCS im zweiten Quartal irgendwo bei 17, 18 Millionen normales operatives Ergebnis. Das entspricht etwa einer Umsatzrendite von 4,5%. Also wenn man die Sondereffekte einfach rausnimmt, ist WCS im ersten Halbjahr irgendwo bei 4,4-4,5% unterwegs gewesen. Damit wir die 42 Millionen schaffen, brauchen wir nicht 4,5, sondern 5% Rendite. Und das sollte machbar sein.
Mhm. So. Im Hinblick auf Dick Jung, da hatten wir im letzten Jahr, im ersten Halbjahr, rund 55 Millionen Umsatz und minus 11 Millionen EBIT erwirtschaftet. Da war aber schon drin ein außerordentlich positiver Effekt von rund 5 Millionen. Das heißt, operativ waren das dann eher 16 Millionen minus. Und in den ersten 6 Monaten des Jahres 2013 haben wir knappe 67 Millionen Umsatz erreicht und ein EBIT von minus 3,5, und davon sind aber 3,1 Millionen die sogenannte PPA, sodass wir operativ im ersten Halbjahr schon nahezu auf dem Plus minus Null waren, was wir uns fürs ganze Jahr vorgenommen hatten. Und dieses leichte Minus kumuliert von 400.000 war noch zum ersten Quartal bei 700.000-800.000, sodass wir also quasi im zweiten Quartal ein leichtes Plus operativ geschafft haben.
Darf ich noch mal ganz kurz unterbrechen? Das habe ich nämlich jetzt überhaupt nicht verstanden. Also 550 Millionen Euro Umsatz im ersten Halbjahr.
55.
Entschuldigung, ja, 55, ja, okay. Und also EBIT nach Rausrechnung allen sind Sie bei 0,4 oder was? Im ersten Halbjahr.
Im ersten Halbjahr 2013 haben wir 67 Millionen Umsatz und im Vorjahr waren es 55. Und wenn wenn wir das operative Ergebnis nehmen, dann hatten wir quasi im ersten Halbjahr 2013 400.000 verglichen mit, jetzt muss ich ausrechnen, mit rund 10 Millionen im ersten Halbjahr 2012. Minus aber. Deutliche Verbesserung.
Also ja. Das Ergebnis schwingt von 10 Millionen im ersten Halbjahr zum Vorjahr.
Operativ kann man so sehen, ja.
Also die Mannschaft hat was erreicht. War aber auch notwendig.
Und der Hintergrund nochmal Ihrer Frage, mehr Umsatz bei gleichem Ergebnis, war das, was Dr. Bruch schon wesentlich gesagt hat, die Restrukturierungen sind dann im Wesentlichen, die nochmal hinzukommen im zweiten Halbjahr, bei in Summe leicht unter Umsatz des ersten Halbjahres.
Und diese Ergebnisprognose ist auch belastbar.
Wir fühlen uns da schon sicher mit der Prognose, also sowohl mit der Umsatzprognose von 3,8 jetzt, als auch mit der Ergebnisprognose von ca. 170.
Und mit Korea sind Sie noch glücklich, Herr Probst?
Also ja, Sie hatten ja auch die Frage nach der Strategie gestellt. Wir haben immer die Erfahrung gemacht, wir haben jetzt dreimal im Bornetz-Bereich größere Akquisitionen gemacht. Lukas Rist vor über 13 Jahren, dann war Leo in Frankreich vor 3 Jahren jetzt, glaube ich schon, oder so 4 Jahren. Und jetzt Dick Jung, am Anfang ist es immer schmerzhaft, aber wenn dann diese Schmerzen beseitigt sind und wir dort unsere Standards eingeführt haben, unsere Prozesse eingeführt haben, dann haben wir sehr viel Spaß an diesen Aktivitäten. Das gilt sowohl für Lukas Rist als auch für Valeo und das wird auch für Dick Jung gelten. Und wichtig ist einfach der asiatische Markt und insbesondere die südkoreanische Automobilindustrie. Also wir bedauern es überhaupt nicht, dass wir das gemacht haben. Wir bedauern es nur, dass wir relativ spät erkannt haben, wir waren ja lange im Joint Venture mit dem Partner dort, da haben wir das leider nicht so erkannt, aber das ist einfach so.
Dass eben die Ergebnisse
am Anfang nicht so gut waren. Ja? Okay, danke schön.
Danke Ihnen.
Vielen Dank, es gibt keine weiteren Fragen.
Ja. Ja, wenn keine weiteren Fragen und Kommentare mehr sind, dann würde ich gerne die Telefonkonferenz heute zum Q2 von Leoni AG schließen wollen. Herr Bele und ich bedanken uns für Ihr Interesse und Ihre Zeit. Wir freuen uns auf die Gespräche auch in Zukunft mit Ihnen. Falls kurzfristig weitere Fragen bestehen sollten, bitte scheuen Sie sich nicht, mit Herrn Schmidt zur Pressestelle Kontakt aufzunehmen und da weitere Hintergründe zu erfragen. Vielen Dank und einen schönen Tag.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir bedanken uns für Ihre Teilnahme und wünschen noch einen angenehmen Tag.